Clemens, du arbeitest als Freiwilliger in Bosnien. Wo genau arbeitest du dort?
Ich arbeite in Bihać. Das ist eine Stadt in der Nähe der Grenze zu Kroatien. Eine Stadt mit ungefähr 60.000 Einwohnern. Und genau, ich arbeite hier, um Menschen auf der Flucht, also People on the Move, zu unterstützen, die versuchen, ihren Weg nach Europa zu machen und in gewisser Art und Weise hier vor der europäischen Außengrenze stranden und in regelmäßigen Abständen versuchen, das Game zu machen, also so wird das eben hier genannt. Der Versuch, eben von hier bis nach Italien zu kommen, wird als Game bezeichnet, weil es in gewisser Art und Weise ein tragischer Euphemismus für eigentlich eine super schreckliche 12-Tages-Tour zu Fuß in der Hoffnung, nicht von der kroatischen Polizei oder der slowenischen Polizei erwischt zu werden und mal gewaltsam, mal nicht gewaltsam zurück nach Bosnien gebracht zu werden. Genau, diese Menschen wohnen hier in unterschiedlichen Umständen, meist in alten, verlassenen Häusern, Fabriken, also Squads. Und wir versuchen, dahingehend zu unterstützen, medizinisch mit Non-Food-Items, also Klamotten, Schlafsäcken, Decken und eben auch mit Essen.
Du hast gerade den Begriff People on the Move verwendet. Was hat es damit auf sich?
Also wir benutzen den Begriff, weil wir der Auffassung sind, dass Migrationsbewegungen weltweit stattfinden und nicht nur in eine Richtung und dem auch geopolitische und historische Umstände zugrunde liegen. Und wir die Menschen, die sich in diese Richtung bewegen, möglicherweise irgendwann auch in eine andere Richtung bewegen, nicht politisch stigmatisieren wollen oder denen nicht eine bestimmte Idee aufdrücken wollen, sondern wir der Auffassung sind, dass der Grund oder die Umstände, unter denen Menschen sich global bewegen, in erster Linie erstmal nicht so relevant sind. Und das, was dem entgegensteht, eher ein künstliches Konstrukt von nationalen Grenzen ist. Und wir versuchen, diesen Begriff zu verwenden, um das damit auch klarzumachen, dass ja, wir das Problem eher im Nationalismus und der Abschottungspolitik sehen.
Wieso steht denn gerade Bosnien so im Fokus, wenn über die People on the Move Berichterstattung gemacht wird?
Ich habe das Gefühl, Bosnien ist ein sehr zentraler Punkt auf der Balkanroute, eben als letztes Land vor der europäischen Außengrenze. Serbien könnte da aber auch im Fokus stehen und ich meine, es gibt auch andere Länder, in denen das Grenzregime Europas irgendwie sehr deutlich zu spüren ist. Ich glaube, ein Punkt, der hier besonders ist und das Thema vielfältig oder sehr schwierig auch zu behandeln macht, ist einmal der historische, also Bosnien als relativ zerworfenes Land des jugoslawischen Bürgerkriegs ist eben sehr strukturschwach und es gibt sehr, sehr wenig lokale Unterstützung. Es gibt viele Probleme, mit denen die lokale Bevölkerung ohnehin zu kämpfen hat. Und das schafft eine Grundlage für Ressentiments gegen Menschen, die einem erstmal ungewohnt erscheinen oder die vielleicht nicht Teil der eigenen Sozialisierung waren. Und darüber hinaus gab es natürlich einige Zwischenfälle, die die Situation hier auch brenzlicher gemacht haben. Also ein dauerhafter Zwischenfall sind eben diese gewaltsamen Pushbacks kroatischer oder slowenischer Polizei. Es gibt hier fließt sehr viel Geld in den Schutz der europäischen Außengrenze und auch in die Behörden, die das ausführen. Und es gibt ein Sammelsurium an Zeugnissen heftigster Polizeigewalt in dieser Region hier. Wir erleben das hier tagtäglich mit den Menschen, die eben gewaltsam abgeschoben oder zurückgebracht werden. Also es ist klar, dass das illegal ist, in dem Sinne, dass jeder Mensch das Recht hat, Asyl in dem Land zu beantragen, in dem er sich befindet und diese Frage aber nicht gestellt wird. Also es ist von vornherein ein illegales Prozedere, was stattfindet. Und genau, wir erleben hier die Menschen, die zu traumatisiert und aber auch einfach körperlich teilweise schwerst verletzt zurückkommen. Ich glaube, das ist ein sehr großer Punkt, der diese Region hier brisant macht. Und ein weiterer aber sicherlich, dass wie mit auch von öffentlichen Behörden damit umgegangen wird. Also dass das Lager in Lipa, was in der Nähe von Bihać, also der Stadt, in der ich gerade arbeite, ist, das hat im vergangenen November, meine ich, gebrannt. Und seitdem gab es auch eine Umstrukturierung der Organisationen, die sich verantwortlich fühlen und auch der Politik, die hier stattfindet, dahingehend, das Lager ausgebaut wird, versucht wird, mehr Menschen in das Lager in Liepa zu bringen, gleichzeitig die Kapazitäten aber bei weitem nicht reichen. Liepa außerhalb jeglicher Infrastruktur ist, auch weit von der Grenze weg, sanitär schlecht ausgestattet, also ein Ort, in dem auch keine Person on the Move sich aufhalten möchte. Und dadurch entstehen eben so Konflikte auch einfach innerhalb der Region, dass immer wieder Squads geräumt werden von der Polizei, Menschen nach Liepa gebracht werden, natürlich wieder zurücklaufen und genau dann wieder Polizeigewalt erfahren und so ein konstanter Teufelskreis von immer wieder aufkehrenden, ja auch einfach Bewegungen in dieser Region selbst.
Du hast ja schon die bosnische Bevölkerung erwähnt. Wie ist denn insgesamt das Verhältnis der lokalen Bevölkerung zu euch jetzt als Helfenden, aber auch zu den People on the Move? Wie ist dein Eindruck?
Ambivalent auf jeden Fall. Also so wie wahrscheinlich in vielen Ländern. Es gibt Menschen, die sich hier als sehr unterstützend zeigen und auf eigener Verantwortung oder eigenem Gutdenken Strukturen aufgebaut haben und wirklich Menschen unterstützen. Und dann gibt es andere, die das Ganze auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise als Publicity nutzen, um Spendengelder aus Europa zu bekommen und im Endeffekt dann weniger helfen, als sie wahrscheinlich Videos auf YouTube und Instagram hochladen. Also es gibt, man merkt, dass es auch die Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwie zu, nennt man das, businessifizieren oder so. Und dann gibt es aber auch also schon deutliche Ressentiments. Also das fängt an bei Menschen oder People on the Move, keinen Kaffee zu verkaufen oder den Zutritt zur Bäckerei zu verwehren. Geht über Beleidigungen auf der Straße und Bedrohungen bis hin zu eben Polizeigewalt und auch struktureller Demütigung, die vielleicht sich dann eher in der Grenzregion oder im Bereich der wirklichen Grenze zeigt, aber auch hier in der Stadt hört man immer wieder von solchen Vorfällen. Es ist vielschichtig. Also ich meine, auch die Bevölkerung in Bosnien ist selbst zum größten Teil muslimisch und viele People on the Move sind ebenfalls muslimisch. Und ich habe schon gehört, dass auch irgendwie zum Beispiel in Moscheen hier eine sehr friedvolle und auch interessierte Annäherung gegeben hat. Und es gab auch Initiativen gemeinsam, also von zum Beispiel einem Community Center, was hier gerade aufgebaut wird, so ein bisschen so gemeinsam Projekte zu starten und vielleicht auch einen interkulturellen Dialog zu schaffen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich mit Menschen hier vor Ort unterhält, halten sich trotzdem die Stories von, die besetzen die Häuser und machen drin Feuer, bis das Haus brennt. Und ich habe doch gehört, dass hier von einem Bekannten meiner Schwester da die Tochter vergewaltigt wurde. Also irgendwie so die klassischen Vorurteils-Stigmatisierungsketten. Ich glaube tatsächlich, dass einfach diese Strukturschwäche der Region, die hohe Arbeitslosigkeit, die hier selbst herrscht, die auch vergangene Migration selbst, also sehr viele Menschen sind von hier auch nach Europa migriert während des Bürgerkriegs und nach wie vor ist die Region aber sehr strukturschwach. Einige Leute kommen zurück, aber nach wie vor gibt es hier eine hohe Arbeitslosigkeit, viele Leute verlassen das Land. Also ich glaube, es gibt schon so dieser Grundgedanke ist schon so ein bisschen, ey, helft doch erstmal uns, so. Und der ist natürlich auch schwer zu adressieren und schwer zu differenzieren für uns.
Du hast gerade schon von Polizeigewalt den People on the Move gegenüber gesprochen. Erfahrt ihr als Helfende denn auch Repression?
Ja, also bis in meiner Erfahrung bisher nicht in Form von Polizei, also körperlicher Gewalt. Wir sind in dem Sinne von Grund auf in einer schwierigen Position, dass eben organisierte Hilfe oder beziehungsweise individuelle Hilfe gegenüber People on the Move illegalisiert ist. Also es ist eben verboten, als Einzelpersonen Menschen zu unterstützen, was auch also total also unfassbar eigentlich ist, dass als Einzelpersonen ich nicht Menschen, die hier in krasser Armut leben, von meinem eigenen Geld irgendwie Essen vorbeibringen kann oder so. Genau, das heißt aber, dass wir, und gleichzeitig ist der Prozess der Registrierung als Organisation ist mit ziemlich vielen Auflagen verbunden und auch ziemlich vielen Einschränkungen. Also es gibt einige registrierte Organisationen, die dann aber eben nur noch den Zugang zu den Camps haben, aber nicht den Zugang zu anderen Squads oder den großen Squads, die hier in der Stadt sind. Und es ist eben besonders wichtig, also erstmal wollen wir auch nicht mit den Behörden hier in irgendeiner Form kooperieren, weil wir auch eine strukturelle Kritik an diesen Behörden haben und auch an den Geldern, die da fließen und der Politik, die dahinter gemacht wird. mit EU-Fördergeldern, die eben in große Organisationen hier fließen, auch in den Erhalt der Camps. Und wir stehen dem kritisch gegenüber, wollen uns dementsprechend nicht darauf einlassen. Und das heißt, wir arbeiten hier von vornherein illegalisiert. Also wir sind hier offiziell als Touristen und es passiert relativ regelmäßig, dass wir in Kontakt mit der Polizei kommen, sei es nur in regulären Kontrollen oder auch wirklich, weil unsere Food Distributions, also die Essensverteilung, ja, gecheckt werden. Und gerade gestern wurden 4 von uns kontrolliert und dann gibt es immer irgendwie kleine Demütigungen, Fragen, dann wird vielleicht mal der Pass mitgenommen und man muss sich den an der Polizeistation abholen. Und es ist irgendwie auch unklar, inwieweit solche Repressionen gehen können. 2 aus unserer Gruppe haben eine Expulsion, also eine Ausweisung aus dem Land bekommen, gegen die wir gerade versuchen zu klagen. Und bisher hat sich das auch als so das höchste Strafmaß irgendwie erwiesen. Aber es ist schon so, dass wir uns irgendwie so in konstanter Koordination und auch Unsicherheit gegenüber der möglichen Präsenz von Polizei finden. Das heißt, wir versuchen unsere Essens- und Klamottenverteilung sehr schnell zu machen, an unterschiedlichen Spots, mit einem genauen Zeitplan, wenig Zeit mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Also eigentlich ein schnelles und auf Sicherheit basiertes Prozedere.
Wie sieht denn so dein Alltag aus als Helfender dort?
Also wir haben quasi erstmal einen Wochenplan, nachdem wir unsere Woche strukturieren, dessen Basis vielleicht so diese Essen- und Non-Food-Item-Verteilungen sind. Und das läuft danach, dass wir morgens über einen Facebook-Account, über den wir in Kontakt mit den Menschen sind, einen Plan für die Verteilung des Abends organisieren. Bisher war es so, dass wir an einem Tag versuchen, 30 bis 40 Gruppen, die jeweils zwischen 5 und 25 Menschen repräsentieren, zu erreichen. Und dann machen wir so eine Art Scheduling für den Tag, fragen nach, wer was benötigt und genau sortieren das nach Ort und Zeit. Und dann gibt es am Nachmittag Menschen, die eben diese Sachen bei uns im Warehouse packen, also das Essen und die Klamotten und so. Und abends gibt es dann eben Teams, die mit unseren Autos das Ganze zu den Spots ausfahren und da die Verteilung machen. An guten Tagen erreichen wir, würde ich sagen, so 400 bis 500 Leute an einem Tag. Gerade eben haben wir aber auch beschlossen, dass wir auf dem Level nicht weiterarbeiten können, zumindest nicht nachhaltig, weil Tage dann manchmal von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts gehen. Und darüber hinaus hat jede Person bei uns in der Gruppe einen Focal Point, mit dem wir arbeiten. Und da gibt es unterschiedliche Focal Points. Manche fühlen sich mehr verantwortlich für Communications, also andere haben den Fokus zum Beispiel auf dem Monitoring von Border Violence, also nehmen so Testimonials auf von Menschen, die eben Polizeigewalt an den Grenzen erfahren haben und versuchen das zu dokumentieren und in eine große Datenbank aufzunehmen, über die wir auch irgendwie Druck aufbauen wollen auf die Politik der EU. Dann gibt es den Fokus des Warehouse-Keepers oder der Logistikerin, die genau sich dann eher so darum kümmern, dass irgendwie alles logistisch funktioniert, alles da ist, Einkäufe gemacht werden, Autos funktionieren und so. Und ich zum Beispiel bin Focal Point Health. Also ich versuche, die People on the Move in prekärsten Hygiene- und Gesundheitssituationen zu unterstützen. Habe selbst aber keine medizinische Ausbildung und fokussiere mich dementsprechend gerade eher auf die Verteilung von Hygieneartikeln und auf Specialized Medical Care. Also versuche irgendwie eine Struktur hier aufzubauen in einer Stadt, in der es sehr schwierig ist, für People on the Move Ärzte zu erreichen, irgendwie eine ärztliche Versorgung zu gewährleisten. Und Specialized Medical Care heißt dann eben, dass ich versuche, Zahnarzttermine zu organisieren, Termine beim Optiker, beim Ohrenarzt oder mich irgendwie darum kümmere, dass eine Person, die 3-mal im Krankenhaus abgewiesen wurde, dann doch vielleicht mal zumindest geröntgt wird, auch wenn danach keine Behandlung folgen wird.
Wenn du sagst, du bist für Health verantwortlich, dann hat ja wahrscheinlich die Pandemie auch fällt auch in deinen Verantwortungsbereich. Wie läuft es denn gerade, euch und die People on the Move zu schützen gegen Covid?
Gar nicht. Also ich muss sagen, dass Covid, und ich weiß nicht, wie die Situation vorher hier war, aber ich glaube, dass in Regionen, wo und für die Menschen hier, wo der Alltag mit so viel Problemen und Frustrationen und so viel Leiden verbunden ist, dann manche Dinge vielleicht einfach weniger als Gefahr erscheinen. Und man merkt wirklich, dass für die Menschen, die hier in den Squads leben, die Existenz vom Coronavirus keine großen Unterschied gemacht hat. Also das mag daran sein, dass vielleicht viele in solch nicht hygienischen Umständen leben, dass vielleicht sich viele das Virus auch schon hatten. Ich kann es selbst ehrlich gesagt nicht beantworten. Wir können hier keine ausreichende Hygieneversorgung gewährleisten, um wirklich effektiv was gegen Covid zu machen. Also wir haben eine Zeit lang Masken verteilt, die nicht genutzt wurden, und verteilen ganz viel Handdesinfektionsmittel und genau, rufen zu grundlegender Hygiene auf. Aber ich glaube, also es ist wirklich krass, aber die alltäglichen Probleme sind dann doch größer, und teilweise kommt es mir zumindest so vor, dass irgendwie da gar kein richtiges Bewusstsein für existiert. Und das gilt aber nicht nur für die People on the Move, sondern auch für die Gesellschaft in Bosnien. Also meine Erfahrung von dem interpersonellen Umgang, aber auch der Politik, die gemacht wurde, der Wahrnehmung von Maßnahmen in Deutschland ist eine ganz andere als hier in Bosnien. Und wir sind nicht ausreichend mit Schnelltests ausgestattet, um hier flächendeckend testen zu können. Tatsächlich nicht mal wirklich für unser eigenes Team. Aber wir haben uns auch in ein paar Diskussionen und auch gemeinsam mit anderen Kollektiven, die arbeiten, dagegen entschieden, in den Squads überhaupt versuchen zu testen, weil einen schweren Verlauf, den würden wir mitbekommen und den würden wir versuchen zu behandeln. Aber ich glaube, die Existenz oder der Nachweis vom Coronavirus könnte vielleicht sogar noch mehr alltägliche Probleme für die Menschen hier dann bedeuten. Wir können keine Hygienebedingungen gewährleisten, in denen wir eine Weiteransteckung verhindern könnten. Wir könnten die Leute weder separieren noch irgendwie angemessen behandeln. Und das ist eine traurige Erkenntnis. Aber das hat letztlich dazu geführt, dass ich habe zweimal in den Squads getestet, irgendwie aus einem persönlichen Bedürfnis. Aber wir können das leider irgendwie strukturell nicht gewährleisten.
Ich habe persönlich viel gelesen, als Winter war, dass es in Bosnien ja sehr, sehr kalt sein soll. Und also natürlich sind diese Camps nicht beheizt und sowas oder nicht ausreichend zumindest. Was merkst du denn, verändert sich dadurch, dass jetzt Sommer wird?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, der Winter ist unglaublich hart hier, und ich glaube insbesondere der Winter in Lipa, weil Lipa wirklich, also bewusst außerhalb der Stadt positioniert ist, an einem Ort, wo genau der auch besonderen Temperaturen und irgendwie so Klimaumständen ausgesetzt ist. Also es ist im Sommer sehr warm, im Winter sehr, sehr kalt dort. Und das war ein großes Problem, und auch aber natürlich auch für die Menschen, die hier in den Squads leben. Und da auch die Arbeit von den Organisationen hier vor Ort beeinflusst. Also es gab eben Organisationen, die haben sich insbesondere darauf spezialisiert, eben Feuerholz zu verteilen und zu unterstützen, in dem Ofen gebaut wurden und irgendwie genau Heizmöglichkeiten gewährleistet wurden. Und wir haben das vorher nicht gemacht. Das heißt, in dem Sinne hat sich die Arbeit da nicht so deutlich verändert. Was man aber merkt, ist, dass die Sommerzeit schon die Zeit ist, in der die Menschen versuchen, mehr über die Grenze zu kommen. Also viele sind über den Winter auch, gehen zurück nach Sarajevo, wo die Bedingungen besser sind, wo genau vielleicht auch eine bessere Infrastruktur zur Verfügung steht und auch, zumindest wie ich gehört habe, die lokale Bevölkerung ein bisschen offener ist. Und der Sommer scheint eher so die Phase zu sein, in denen wirklich Leute versuchen, wöchentlich eben das Game, also den Versuch, nach Italien zu kommen, zu starten. Und das merkt man auch wirklich, ist eine große Fluktuation gerade. Bewegt sich viel in der Stadt, die Squads sind plötzlich leer. Andere kommen auf, weil Leute aus Sarajevo kommen, die Stadt nicht kennen und sich einen neuen Ort suchen. Menschen, die man kennenlernt, sind innerhalb von kurzer Zeit plötzlich weg, schreiben dann vielleicht manchmal eine Nachricht aus Italien oder man erwischt sie 4 Tage später wieder in einer ganz anderen Stimmung, teilweise verletzt, teilweise nur ohne jegliche Klamotten, Telefone und alles, was die Polizei, Hörgeräte, was die Polizei in Kroatien den Leuten gerne so abnimmt. Genau das würde ich sagen, merkt man insbesondere im Sommer. Das heißt aber auch, dass für unsere Arbeit sich was verändert. Wir haben einen erhöhten Bedarf an gesundheitlicher Erstversorgung, Verletzungen, also Prellungen, Blauflecken, Pfefferspray-Einsatz. Das irgendwie damit umzugehen. Und wir haben auch einen erhöhten Bedarf an eben den Dingen, die man eben braucht für das Game. Also es wird ganz viel nach Schuhen gefragt, nach Schuhen, mit denen man auch mehrere Tage gut laufen kann, nach Schlafsäcken, nach Rucksäcken und nach irgendwelchen, ja genau, nach Powerbanks natürlich und Handys, um sich irgendwie koordinieren zu können und genau, irgendwie grundlegender medizinischer Versorgung und Magnesium und Vitaminen und so.
Wie stehen denn gerade die Chancen für People on the Move, das, wie es genannt wird, Game, zu schaffen? Und wie sehen die People on the Move ihre eigenen Chancen darin?
Ich kann die erste, glaube ich, nicht beantworten. Je nachdem, mit welcher Person man spricht und wie lange die vielleicht auch schon hier ist, kommen dann eine unterschiedliche Antwort. Also mir wurde mal gesagt, dass 75% der Menschen gepushbackt werden. Was heißen würde, dass 25% in Italien ankommen. Das würde ich sagen, ist eine sehr euphemistische oder eine sehr, ja, vielleicht ein bisschen zuversichtliche Zahl. In letzter Zeit ist es aber schon so, es kann gut sein, dass gerade sehr viele Leute noch unterwegs sind, aber dass weniger Leute zurückgekommen sind als vorher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da einfach unterschiedliche Phasen gibt, in denen die Polizei in Kroatien und Slowenien unterschiedlich aktiv ist. Ich kann es aber ehrlich gesagt überhaupt nicht beantworten und es ist auch schwer, darüber Informationen zu bekommen. Für die People on the Move unterscheidet sich das auch sehr deutlich. Also es gibt Menschen, die sind schon seit 3 Jahren hier, wurden schon 44 Mal teilweise gewaltsam zurück nach Bosnien gebracht und sind völlig desillusioniert, gebrochen, traumatisiert und sind sich eigentlich auch bewusst, dass jeder Versuch, das nochmal zu probieren, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Und es gibt andere, die hier frisch ankommen und zuversichtlich sind, gut gelaunt und das teilweise auch beim ersten oder zweiten Versuch schaffen. Und dann gibt es eben auch andere, die hier schon länger sind, aber sich vielleicht eher so eine nachhaltige Struktur aufbauen, jeden Versuch sehr deutlich vorbereiten. Und genau, es gibt natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, über die Grenze zu kommen. Und die sind auch mit Geld verbunden. Also ob man jetzt irgendwie einen Smuggler oder so eine Smugglerstruktur bezahlen kann oder nicht, heißt, es ist natürlich auch mit der Erfolgsquote verbunden und mit der Zuversicht, ja.
Zum Schluss jetzt nochmal eine persönliche Frage. Wie gehst du denn mit der ganzen Prekarität um? Wie kannst du dich abgrenzen?
Ich glaube, die wirklichen Konsequenzen oder die wirklichen Emotionen, die irgendwie mit der Arbeit hier verbunden sind, die habe ich noch gar nicht richtig erlebt. Ich denke, dass das nach meiner Zeit hier dann irgendwie so langsam und zunehmend doller auf mich einprasseln wird. Tatsächlich ist der Arbeitsalltag hier so voll, dass relativ viele Dinge schnell verarbeitet werden müssen und eingeordnet werden müssen, um reagieren zu können. Trotzdem bin ich super froh über ein sehr offenes Team und auch regelmäßig stattfindende Wellbeing-Meetings und die Möglichkeit, die Dinge sehr offen anzusprechen. Ich merke, dass umso besser ich Menschen hier kennenlerne, umso schwerer es für mich wird, die Situation schnell zu verarbeiten. Aber ich muss sagen, dass, ja, vielleicht ist es auch dieser Aspekt der Surrealität oder der absoluten Unverständnis und grundlegenden Kritik an der Situation, die hier ist, der es einem dann möglich macht, all das so grundlegend abzulehnen und nicht wahrhaben zu wollen, das vielleicht dann auch nicht so doll trifft. Aber ich muss sagen, bisher komme ich eigentlich ganz gut zurecht.
Hast du noch irgendeinen Punkt, von dem du willst, dass er in die Sendung kommt?
Ja, ich glaube, was mir irgendwie einfach nochmal wichtig zu betonen ist, ist die Radikalität der Situation hier. Also hier wird in einer strukturierten Art und Weise werden hier täglich Menschenrechtsverletzungen begangen, Menschen strukturiert, so exekutiver Gewalt ausgesetzt. Es gibt, man hört von Pushbacks, in denen Menschen von, ich weiß gar nicht, welche Polizeieinheiten das sind, da unterscheiden sich auch die Erzählungen, aber in Vans eingeschlossen werden, in die dann Pfefferspray reingesprüht wird und die Türen zugemacht werden. Menschen werden durch von der Grenzpolizei ausgehobene Pools in Flüssen durchgeschubst, in denen das Wasser teilweise bis über den Kopf geht. Also es wirkt wirklich nach irgendeiner Art von organisierter Grenzkriminalität, die von europäischen Geldern finanziert wird. Und Ich glaube, also das ist irgendwie eine Situation, die man sich in Deutschland gar nicht so richtig gewahr werden kann und die selbst hier so absurd erscheint, dass es einen irgendwie sprachlos macht. Und ich glaube, was mir irgendwie nochmal wichtig ist, es braucht eine gemeinsam organisierte europäische Gegenbewegung dagegen, die sich irgendwie gut miteinander vernetzt und Stellung bezieht und dieser absurden Abschottungspolitik irgendwie ein progressives Ende setzt und Gelder anders verwendet. Vielleicht nochmal so ein Aufruf, sich da irgendwie zu organisieren und zu informieren und Kritik laut werden zu lassen und irgendwie nicht nur alleine aus unterschiedlichen Ländern, sondern da irgendwie eine europäische Bewegung zu schaffen, die das thematisiert und radikal kritisiert.